Liebe Geschwister, ihr seht den Titel, Jesus kämpft um uns. Und ich möchte euch sagen, mit was ich immer wieder auch zu kämpfen habe. Ich habe immer wieder damit zu kämpfen, gegen meine Gleichgültigkeit. Gegen das, wenn ich darüber nachdenke, was der Herr Jesus getan hat, dass es bei mir irgendwie so abperlt wie Wasser am Regenmantel. Als wir hier, weiß nicht, ob ihr da mitgesungen habt im Herzen, die dritte Strophe, ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden und du musst leiden. Habe ich gedacht, ja Martin, mit der Welt in Lust und Freuden leben, ja das kenne ich auch noch. Und ich bin froh, dass Jesus mich gerettet hat und jetzt kann ich gerne noch was anderes machen, nach dem Motto. Versteht ihr? Und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich auch Predigen ausarbeiten darf. Denn dann werde ich gezwungen, mich mit der Thematik noch mehr zu beschäftigen. Versteht ihr das? Ja. Und als wir da so auch gebetet haben, und dann dachte ich auch, Herr, bitte rühr doch mein Herz an. Hilf mir, dass das, was dir doch wichtig und wertvoll ist, dass das in meinem Herzen auch aufgeht und ich es auch so weitergeben kann. Und dann ist mir eine Stelle in der Offenbarung eingefallen, das hat jetzt mit der Predigt schon etwas zu tun, aber ich habe mich da jetzt nicht in dieser Weise vorbereitet. Und dann geht es noch einmal darum, wenn es darum geht, also Jesus kämpft für mich, in Offenbarung Kapitel 5, wo der Johannes gesagt bekommt, schau oder siehe, es hat überwunden der Löwe aus Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und dann wendet er sich um und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und der Mitte der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Und dann fiel mir so das ein, wie zerfetzt. Und das drückt den Kampf aus, was der Herr Jesus ja durchgemacht hat. Ja, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ja, um auch mich zu erretten. Ich möchte gerne mit euch ja, darüber nachdenken, Jesus kämpft um uns, es geht um die Beharrlichkeit unseres Herrn Jesus. Ja, wie er gegangen ist, um wirklich bis zum Ziel durchzudringen. Und gleichzeitig geht es um die Mitte des Evangeliums und um die Mitte der Mission von Paulus. Er sagt einmal, als er so darüber nachgedacht hat, ja, was will ich den Korinthern denn überhaupt mitgeben? Was ist denn überhaupt so wertvoll und wichtig? Und dann schreibt er ihnen, mit welchen Absichten er gekommen ist. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als gekreuzigt. Und Paulus hat ja verschiedene Gemeinden gegründet, unter anderem auch in Galatien. Und denen hat er einmal geschrieben, wo er gesehen hat, die stehen in großer Gefahr. Die stehen wirklich in großer Gefahr, auch vom Glauben sich zu entfernen. Und dann sagt er, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Paulus hat da ja natürlich nicht ein Bild gemalt, ja, ihr müsst es euch das so oder so oder so vorstellen, sondern er hat es versucht, so gut er es konnte, den Zuhörern, den Galatern vor die Augen zu stellen, Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, für dich. Und weiß ich, was bei den Galatern passiert ist, dass Paulus das so wieder schreiben musste. Aber ich denke, da steckt eine Gefahr dahinter, dass wenn man das schon über Jahre, Jahrzehnte vielleicht mit der Muttermilch quasi mitbekommen hat, dass das irgendwie so belanglos wird. Sagen, ja gut, das sind eben die Dinge, das wissen wir ja schon, aber ja, schauen wir doch jetzt um weitere Erklärungen vom Wort Gottes. Ich will jetzt noch was Neues hören. Ich bin sehr dankbar, dass wir jeden Sonntag Abendmahl feiern. Und jeden Sonntag dieses zentrale Ereignis uns ins Gedächtnis rufen, und ich hoffe und bitte, dass ich mich daran nie wirklich so gewöhne, ja, sondern es soll immer wieder kostbar sein. Verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Karfreitag, Tag des Leidens und Sterbens von Jesus. Der Tag, an dem der Herr Jesus kämpfte, und zwar mit allem, was er hatte. Mehr ging nicht. Ein Tag, wo wir uns dankbar daran erinnern sollen. Er kämpft um uns. Ich möchte mit euch zuerst einen Abschnitt im Leben des Herrn Jesus bedenken, der noch in Gethsemane war, was da der Herr Jesus durchgelebt hat und durchlebte. Und da möchte ich noch einmal diesen Bibeltext lesen. Ja, der Herr Jesus war ja da in diesem Garten. Es war der letzte Ort, wo der Herr Jesus noch in Freiheit war. Dort wird er gefangen genommen. Und dann war die Stunde der Finsternis über ihm. Da heißt es, und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er war im ringenden Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus kennt Anfechtung. Und er sagt zu seinen Jüngern, bete. Du sollst nicht auch in Anfechtung da hineinfallen, denn er kannte ja den Widersacher. Der Widersacher hat ihn über die Jahre begleitet. Der Teufel wollte Jesus immer wieder auf einen anderen Weg locken. So führte er den Herrn, als er körperlich sehr geschwächt war, auf eine hohe Zinne des Tempels und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Ein Gebet zu mir und dir gehört das Reich, ohne Spott, ohne Schmerzen, ohne Tod. Satan suchte höchstpersönlich den Herrn Jesus auf. Aber er benutzte auch das Volk, das Jesus zuhörte. Also nicht nur die Pharisäer oder die anderen Leute, sondern die, die Jesus gegenüber eher mal wohlgesonnen war. Da hier bei der Speisung der 5000, als sie alle satt geworden waren, wollten sie ihn unbedingt zum König krönen. Da heißt es hier in Johannes 6, 14 und 15: Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, und das ist jetzt hier der Text, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Warum reißt sich Jesus hier von den Leuten los und geht auf den Berg? Warum fängt er jetzt an, dort auch zu beten? König zu werden ohne Leid, ohne das Kreuz, das ist doch sehr verlockend. Aber was wäre denn der Preis gewesen? Wir würden noch verloren sein. Das wäre der Preis. Niemand hätte uns retten können. Niemand. Ich bin froh, dass Jesus da nicht eingewilligt hat. Ja, Satan benutzt sogar noch seinen Jünger, um den Herrn zu versuchen. Wir kennen die Geschichte mit Petrus, wo der Jesus gesagt hat: Jetzt gehen wir nach Jerusalem. Und wisst ihr, was da passiert? Da werden die mich gefangen nehmen. Die werden mich geißeln. Die werden mich töten. Und am dritten Tag werde ich auferstehen. Das mit der Auferstehung, das hat er gar nicht so mitgekriegt, wahrscheinlich der Petrus. Aber er sagte dies, Petrus nahm ihn beiseite. Sagt: Hey, Jesus. Ja? Und dann fing er mit ihm an zu reden. Er wehrte ihm direkt und sagt: Herr, schone dich selbst. Das, was du jetzt gesagt hast, widerfahre dir nur nicht. Sehen wir, wie der Herr Jesus kämpft, dass er der Versuchung nicht erliegt? Geh, Satan, war dann seine Antwort. Du bist mir ein Ärgernis. Ja, der Herr Jesus kennt Anfechtungen. Und er spricht beim Abendmahl am Vortag von seiner größten Herausforderung. In Lukas 22, 28: Ihr aber seid die, welche bei mir ausgehabt haben in meinen Anfechtungen. In meinen. Die Jünger waren bei ihm geblieben. Und jetzt bittet er seine Jünger: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung oder Versuchung geratet. Er bittet nicht um sich, sondern er schaut auf seine Jünger. Wir sind uns dessen oft zu wenig bewusst, dass Jesus alle unsere Versuchungen kennt. Er weiß um alles, was uns auch begegnen kann. Er selbst stand nicht über diesen Versuchungen, sondern er musste sie aktiv widerstehen. Jesus musste immer wieder ein Ja zu seinem Weg finden. Er musste sich immer wieder entscheiden, den Weg der Niedrigkeit zu gehen, obwohl er ja Gott war. Wenn Jesus uns auffordert, den Versuchungen zu widerstehen, dann fordert Jesus etwas von uns, das er selbst vorgelebt hat. Er weiß genau, wovon er spricht. Und im Hebräerbrief lesen wir ganz deutlich: Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wisst ihr, das ist ein wertvoller Satz, den müssen wir ganz wach aufnehmen. Jesus weiß wirklich, was ich erlebe. Er kennt meine Situation. Er ist ein Gott, der mit ganzer Konsequenz auch Mensch geworden ist. Aber mit dem einen Unterschied: er sündigte nie. Und wir dürfen uns freuen und auch glücklich schätzen, einen solchen Gott zu haben, der unsere Situation kennt, der weiß, mit was wir auch zu kämpfen haben und der uns auch helfen zur Seite stehen möchte. Du sollst nicht an deiner Sünde untergehen. Jesus kämpft: Dein Wille geschehe. Jesus lässt seine Jünger zurück und entfernt sich einige Schritte von ihnen. Er fällt zu Boden auf seine Knie und betet: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich möchte euch heute eine Erklärung zu dieser Stelle geben, die den entscheidenden Kampf des Herrn Jesus für unsere Erlösung noch etwas deutlicher herausstellt. Der Schreiber des Hebräerbriefs berichtet über diese Situation folgende. Da heißt es in Hebräer 5, ab Vers 7: Dieser hat in den Tagen seines Fleisches, es geht hier um den Herrn Jesus, als er Mensch war, sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt, und nachdem er zur Vollendung erlangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, ein Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Interessant ist, Jesus bekam seine Bitte erhört. Er ist vom Vater aus dem Tod errettet worden. Und er war hier im Garten ganz und gar auch gehorsam. Und durch seinen Gehorsam ist er auch der Urheber des Heils geworden. Was wurde denn von Jesus gesagt? Wieder zurück in den anderen Text. Er war im Kampf, im ringenden Kampf. Das Wort Kampf heißt im Griechischen Agonia und wird mit großer Unruhe oder auch Angst übersetzt. In Agonie zu sein, bedeutet auch einen Todeskampf zu erleben. Aber was war denn dieser Kampf? War es der Kampf gegen seinen eigenen Willen? Nach dem Motto, ich will es ja, dass dieser Kelch weggeht, Kreuz oder so, aber dann, naja, will ich mich doch deinem Willen unterordnen? Ist das der Kampf gewesen? Das wäre sehr ungewöhnlich, denn Jesus hat immer von seinem Leiden und seinem Tod gesprochen. Und das ist auch der Wille des Vaters. Und er sagte, meine Speise ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Dazu ist er überhaupt in die Welt gekommen. Hatte er wirklich jetzt so einen Kampf mit sich selbst? Er sagte doch auch zu seinen Jüngern, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Damit macht er deutlich, ich trinke den. Oder getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Er trinkt den Leidenskelch. Er geht zum Fluchholz, um dort an seinem Leib die Sünde der Menschen zu bezahlen. Aber nun ist hier der Herr Jesus in der Agonia, im Todeskampf. Hier sehen manche Ausleger, und ich denke das auch, dass der Herr Jesus hier im Kampf mit dem Teufel war. Er kämpfte nicht gegen seinen eigenen Willen, sondern gegen den Fürsten dieser Welt. Und er betet, Vater, wenn jetzt dieser Kelch, das heißt der Todeskampf mit dem Teufel im Garten Gethsemane, mein Kelch sein soll, so nimm doch diesen bitte weg. Denn hier kann ich nicht für die Schuld der Welt sterben. Das muss am Fluchholz sein. Aber wenn dieser Kelch aus deiner Sicht, Vater, doch mein Kelch sein soll, dann akzeptiere ich ihn. Und Gott erhört. Und er schickt auch in diese Situation auch seinen Engel, der ihn stärkt. Als die Soldaten kamen und Petrus zum Schwert greift, sagt der Herr zu Petrus, da war es jetzt völlig klar wieder, stecke dein Schwert an seinen Platz. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Den Kelch des Teufels nimmt der Herr Jesus nicht. Aber der Kelch des Vaters nimmt er an und geht zum Kreuz. Denn er wollte uns erlösen. Er wollte nicht einfach sterben. Er wollte uns erlösen. Sein Leben setzt er für uns ein und wir kommen jetzt zum Höhepunkt. Und hier sehen wir sehr deutlich, welche Ausrichtung unser Herr hat. Ich möchte den Text lesen. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten und mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet. Er rette sich nun selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden? So rette dich selbst. stand aber auch eine Inschrift über ihn geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir, gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir sehen hier das Volk und die Obersten, wir sehen die Kriegsknechte, die ihn angenagelt haben, und wir sehen den gehängten Übeltäter. Und alle sagen in einem Spott zu ihm: Jesus, rette dich doch selbst. Rette dich selbst. Beweise, dass du der Christus bist. Zeige dadurch, dass du der Auserwählte Gottes bist. Mach uns doch klar, dass du der König der Juden bist. Und alles war er ja. Alles hat ja zu ihm gepasst. Aber die Menge, die spottet, selbst der Verbrecher am Kreuz, ja, forderten ihn so heraus. Und der Herr Jesus redete mit ihnen kein einziges Wort. Hätte er denn die Macht gehabt, vom Fluchholz sich zu retten? Als Petrus im Garten Gethsemane zum Schwert greift und dem Malchus das Ohr abschlägt, sagt der Herr Jesus: Stecke dein Schwert an seinen Platz, denn die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Das hätte Jesus immer machen können. Jedes Mal, jede Sekunde. Hätte sagen können: Gott, mein Vater, stopp die ganze Geschichte, ich komme. Im Philipperbrief steht: Aber Jesus war gehorsam bis zum Tod, und das wollte er. Er wollte diesen Weg gehen, freiwillig. Wir Christen wissen somit, dass nicht die Nägel des Herrn Jesus am Holz hängen ließen, sondern es war seine Liebe, es war sein unbeugsamer Retterwille. Weißt du, dass Jesus für dich auch das durchgemacht hat und deswegen auch so gekämpft hat? Jesus rettet dich selbst, aber Jesus rettet sich nicht. Er rettet sich deswegen nicht, weil er dich und mich retten will. Und dabei zeigt er, wie groß auch noch seine Retterkraft ist. Was berichtet dieser Bibeltext über den zweiten Übeltäter? 6 Bemerkungen möchte ich da mit euch noch kurz andenken. Das erste, was dieser Übeltäter sagte zu dem anderen: Fürchtest du auch Gott nicht? Der Mann hat seinen Kumpel eben reden hören, wie er abfällig über den Herrn Jesus gesprochen hat, und das noch in der Todesstunde. Wusste ja, vom Kreuz gibt es nicht irgendwie noch einen Ausweg, da geht es bloß noch in eine Richtung. Und dieser Mann war überzeugt, dass der Herr Jesus von Gott kommt weil ja gerade das war, was der andere Übeltäter ihn ja mit einer Spottbezeichnung ins Angesicht geschleudert hat. Er war überzeugt, dass hier der Messias hängt, Messias Gottes, und dass man nicht gegen ihn spotten darf. Hast du keine Angst vor Gott? Derjenige, der das gesagt hat, er hatte sie. Er hatte die Furcht. Weiter sagte er, wir empfangen hier Gerechtigkeit. Unsere Taten sind wirklich so schlimm, dass die Kreuzigung die richtige Antwort ist auf unser böses Leben. Das war diesem Mann auch klar. Es war ihm somit völlig klar, dass er ein Sünder ist. Das hat man nicht sagen müssen. Er hätte sich auch nicht herausgeredet, sondern er sagt, ja, ich hänge hier zurecht. Und dann auch dies, aber Jesus, der in unserer Mitte ist, der sollte hier nicht hängen. Er hat nichts Unrechtes getan. Er gehört nicht in unsere Gemeinschaft. Wir sind Sünder und er ist gerecht. Und ihr wisst auch, das ist auch der Gedanke, den der Petrus einmal hatte, als er sagte, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wir passen nicht zusammen, so auch hier. Er ist der Heilige, wir sind die Schuldigen. Und dann, Kumpel, was erdreistest du dich angesichts des Todes, diesen zu verspotten? Und jetzt wendet dieser Angehängte, dieser Gekreuzigte sich dem Herrn Jesus selbst zu. Und was mir hier auffällt, ist, dass er ihn mit Herr anspricht. Jesus ist nicht der Kumpel oder der Diener, sondern er ist der Herr. Und wenn er was zu sagen hat, dann muss ich zuhören. Wenn er mit mir spricht, muss ich schweigen. Und dann die Bitte, gedenke an mich. Ich denke, dass dieser Verbrecher noch mit einer heiligen Scheu überwältigt war, so wie vorher auch der Petrus. Er sagt nicht, nimm mich mit, sondern gedenke noch mal an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft bist. Und somit sagt er auch, du bist König. Du hast ein Königreich. Auch wenn sie dich hier lästern und verspotten, so hast du doch ein ewiges Reich, das Reich bei Gott. Und was sagt der Herr? Ich will nicht nur dort in meinem Reich an dich denken, du sollst mitkommen. Du gehörst zu mir und ich zu dir. Du sollst in meiner Nähe sein und sollst gerettet werden. Aber Moment, was hat der Verbrecher denn für Gott geleistet, damit Jesus ihm das überhaupt versprechen kann? Nichts hat er geleistet. Dieser Mann begann an Jesus, seinen Herrn und König, zu glauben, das genügte. Und warum kommt er denn dann ins Paradies? Weil Jesus sich nicht selbst gerettet hat. Deswegen. Und dann denke ich auch, diese Tatsache müsste unsere ganze Liebe, und Anbetung wert sein. Warum kommen wir, du und ich, in das Reich Gottes? Ich lese nochmal 1. Petrus 2, 24 bis 25. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Amen.